Deutschlandfunk. Information und Musik.
Letztes Jahr sind die Feierlichkeiten zum 30. Jahrestag der Deutschen Einheit wegen der Corona-Pandemie kleiner ausgefallen als geplant. Das mag symbolisch sein für den Zustand der Deutschen Einheit, die vor 30 Jahren doch mit so viel Euphorie vollzogen wurde. Ganz andere Voraussetzungen waren für die deutsche Einheit gegeben, die am 18. Januar 1871, also morgen vor 150 Jahren, mit der Proklamation des Kaiserreiches ausgerufen wurde. Preußen und Württemberg, Preußen und Bayern, das waren keine großen Freundschaften, man begegnete sich eher mit Verachtung. Unser Bild von diesem Tag wird heute maßgeblich von Anton von Werners Gemälde bestimmt, der die Proklamation im Spiegelsaal von Versailles mit sehr viel Pathos glorifiziert hat. Der Historiker Christoph Nonn zeichnet in seinem Buch 12 Tage und ein halbes Jahrhundert, eine Geschichte des Deutschen Kaiserreiches, ein ganz anderes Bild von diesem Tag. Gedränge, langatmige Reden, viele wussten überhaupt nicht, wozu man im Spiegelsaal stand. Ich habe Christoph Nonn gefragt, wie würden wir eigentlich ohne das Bild von Anton von Werner auf die Kaiserproklamation schauen?
Anton von Werner hat ja mehrere Bilder tatsächlich davon gemalt. Und das, was wir eigentlich heute kennen, das ist die Version von 1885, also die einzige, die erhalten geblieben ist. Und diese verschiedenen Bilder von ihm, die zeigen ganz verschiedene Versionen des Ereignisses, zeigen eigentlich zwar immer denselben Moment, aber die zeigen das aus ganz verschiedener Perspektive. Und dann kommt auch ein ganz verschiedenes Bild der Reichsgründung, der Nationalstaatsbildung dabei raus. Einmal eins, wo Bismarck im Mittelpunkt steht. Das ist das, was wir kennen, sozusagen eher als der Reichsgründer markiert. Dann gibt es Versionen, wo der Kaiser Wilhelm in den Mittelpunkt gerückt wird. Und dann gibt es Versionen, wo eigentlich gar keiner wirklich im Mittelpunkt steht. Es sei denn, einer von den einfachen Soldaten aus dem Volk, ein preußischer Gardist, der da unten an den Stufen der Empore des Spiegelsaals steht. Also da ist das Volk sozusagen der Reichsgründer.
Das kommt einem im Nachhinein natürlich hochsymbolisch vor. Also immer wieder neue Lesarten, neue Deutungshoheiten, die da sozusagen ins Bild gesetzt werden. Dazu ja die ganze Geheimhaltung um diesen Tag der Reichsgründung, die vorher ja stattfand, dann das Hektische und das Stolpernde. Kann man das tatsächlich im Nachhinein irgendwie auch symbolisch verstehen?
Ja, das Bezeichnende ist ja, dass es im Nachhinein dann symbolisch verstanden wird. Wie Sie vollkommen richtig sagten, im Grunde war die Organisation dieses Tages eine ziemliche Katastrophe, weil eben auch viele der Teilnehmer gar nicht so begeistert über die Sache waren. Also von Wilhelm, dem preußischen König, ist ja bekannt, dass er am Abend vorher geweint hat, das schöne preußische Königtum sei zu Ende, jetzt müsse er Kaiser werden, das wollte er eigentlich überhaupt nicht. Und hat er sich mit Bismarck vollkommen in die Haare bekommen. Also der springende Punkt ist eigentlich, dass diese Abfolge von Pleiten und Pannen, die Reichsgründung, die Zeremonie eigentlich gewesen ist, dass die im Nachhinein dann erst mit sehr viel symbolischem Gehalt aufgemotzt worden ist und dass man dann angefangen hat, Nationalhelden zu suchen und dergleichen, um eben aus diesem Ereignis einen Mythos zu machen, der dann eigentlich erst die innere Einheit schaffen sollte. Weil ja gerade viele der Teilnehmer an dieser Zeremonie so furchtbar begeistert dann auch gar nicht gewesen sind über diese Vereinigung des Reiches, weil das eben auch bedeutet, dass sie zum Teil selbst Macht und Einfluss abgeben mussten.
Zu dieser inneren Einheit, die dann beschworen werden musste, ja im Prinzip, gehörte dazu auch die Feindschaft zu Frankreich. War das ein wichtiger Punkt, um sozusagen Deutschland auch zu einen und möglicherweise auch eine Blaupause für spätere Entwicklungen im Deutschen Reich?
Also der Krieg von 1870-71 gegen Frankreich, der hat in der Tat ganz wesentlich dazu beigetragen, als Katalysator sozusagen diese Einigung zu ermöglichen, weil davor waren die Württemberger und ganz besonders die Bayern eigentlich dem abgeneigt. Und als der Krieg dann einmal kam, der allerdings entgegen dem Mythos nicht von Bismarck provoziert worden ist, sondern französischer Seite, dann gab es die Gelegenheit, diese Ressentiments zu überwinden und den Nationalstaat zu schaffen. Im Nachhinein, ich meine, es war natürlich auch ein Symbol, dass man das dann in Versailles im Spiegelsaal gemacht hat, auch intendiert als Demütigung der französischen Gegner. Ich wäre ein bisschen vorsichtig, daraus jetzt sozusagen langfristige historische Fahrtentscheidungen herauszudestillieren. Also der Erste Weltkrieg 1914 sozusagen oder auch der Zweite Weltkrieg schon gar nicht, die waren damit in keiner Weise determiniert. Mhm. Es gab zwar so eine deutsch-französische Erbfeindschaft, aber es gab auch häufig den Versuch, die zu deeskalieren.
Ja, aber trotzdem könnte man ja, wenn man jetzt nochmal von dem Moment ausgeht, durchaus ja fragen, welchen ideologischen und auch strategischen Aspekt diese Reichsgründung und die Feindschaft eben auch zu Frankreich hatte. Man wollte sich ja eben auch als deutsches Reich in der Mitte von Europa durchaus als Macht etablieren, als auch territoriale Großmacht. Und das hatte ja auch letztlich was mit einer Gegenpositionierung wahrscheinlich zum Habsburgerreich zu tun. Also wie wichtig waren eben einmal der ideologische und dann der strategische Aspekt?
Also vom strategischen Aspekt her war natürlich die Zeremonie in Versailles relativ egal. Das war sozusagen ein rein symbolischer Akt. Die strategische Frage war eigentlich, wie man sich gegenüber einem weiteren Angriff von Frankreich verteidigen könnte oder wie man eben auch zu einem eigenen Angriff auf Frankreich dann eine bessere Position bekommen konnte. Und das war eigentlich die Frage der Friedensregelung. Da ging es um Elsass-Lothringen, was nicht einfach nur als Territorium interessant war, sondern eben auch, weil das sozusagen strategisch günstige Festungspunkte den Deutschen dann verschafft haben, die darauf bestanden, dass die Franzosen das abtraten. Und das hat eigentlich in der Tat dann eine relativ langfristige deutsch-französische Gegnerschaft wirklich massiv verstärkt.
Aber ideologisch war ja schon auch wichtig, dass man versucht hat, an die Tradition des Heiligen Römischen Reiches deutscher Nation anzuknüpfen mit dem Kaisertum. Und da ging es doch eigentlich auch gegen das Habsburgerreich, das eben ja dann einen Kaiser hatte.
Ja, nicht unbedingt, weil das dieses mittelalterliche Reich, was ja kein deutsches Reich war, das war sozusagen eine liberale Geschichtskonstruktion dann, dass man das jetzt wieder gründete. Dieses mittelalterliche Reich war ja lange Zeit von den Habsburgern auch regiert worden. Und das zeigt eben gerade auch, wie sehr da eigentlich eine Diskontinuität, ein Bruch stattfand. Man behauptete zwar und glaubte vielfach auch, man würde dieses alte Reich jetzt erneuern, aber das, was da entstand, war eigentlich was vollkommen anderes, weil das im Grunde aus diesem preußisch-österreichischen Gegensatz entstanden waren. Die Österreicher waren ja sozusagen 1866 vorher aus dem Deutschen Bund hinausgedrängt worden, waren sozusagen aus Österreich ausgeschlossen worden, weil es unmöglich war, sozusagen ein großes deutsches Reich zu schaffen, das dann Preußen und Österreich umfasst hätte. Das war für die anderen europäischen Großmächte einfach nicht akzeptabel. Also auch das ist eine sehr wichtige Sache. Was war eigentlich noch akzeptabel für Europa? Und dieses kleindeutsche Reich unter Preußen Führung mit den süddeutschen Staaten angeschlossen. Das war sozusagen für das Konzert der europäischen Großmächte noch akzeptabel.
Jetzt ist da 1871 etwas passiert, was ja 1848 mit der Revolution letztlich nicht gelungen ist, eine deutsche Einheit herzustellen. Trotzdem hatte das mit den Ideen von 1848 eigentlich nicht mehr so viel zu tun, richtig?
Es hatte, sagen wir mal, mit der Idee der Freiheit, die ja 1848 eine große Rolle gespielt hatte in der Revolution, nicht mehr so furchtbar viel zu tun. Die Revolutionäre haben sich allerdings nach den Erfahrungen davon, dass diese Revolution gescheitert war, niedergeschlagen worden war, dann eben eine neue Strategie zurechtgelegt. Sie wollten die Einheit und die Freiheit. Und dann haben sie gesagt, okay, wenn wir das sozusagen mit der Brechstange auf einmal nicht schaffen, dann verbünden wir uns jetzt mit einem der alten Territorialstaaten, das war dann Preußen, und schaffen erstmal die Einheit mit Preußen zusammen und dann sehen wir, die Geschichte ist damit nicht zu Ende, dann sehen wir, ob wir die Freiheit dann nicht auch noch erreichen können. Im Grunde ist diese Nationalstaatsgründung ja keine preußische Idee gewesen, auch keine Idee von Bismarck, sondern das war eigentlich eine Idee dieser liberalen Nationalbewegung. Die hat die vorangetrieben und Bismarck hat sich dann sozusagen so ein bisschen als Trittbrettfahrer betätigt.
Der Blick von heute auf das Kaiserreich, der ist einerseits sehr kritisch, auch in Bezug auf Bismarck, auf Blut- und Eisenpolitik, auch weil mit der jüngsten deutschen Einheit sich viele Versprechen nicht erfüllt haben. Andererseits haben wir vor wenigen Monaten Rechtsextreme mit Reichsflaggen auf den Treppen des Reichstages gesehen. Da gibt es eine Glorifizierung der vermeintlich guten alten Zeiten. Was würden Sie sagen, wie wirkt das Kaiserreich bis heute nach?
Das Kaiserreich wirkt natürlich, wie Sie es angesprochen haben, vor allem diesen geschichtspolitischen Debatten nach. Also da gibt es sozusagen die schwarze Legende des Kaiserreichs, der autoritäre, militaristische, antisemitische Obrigkeitsstaat. Ja, das hat es alles gegeben, Antisemitismus und Militarismus, aber so ausschlaggebend ist das im Kaiserreich eigentlich gar nicht gewesen. Und auf der anderen Seite gibt es dann diese noch einseitigeren Vereinnahmungen als die gute alte Zeit. Natürlich war das Kaiserreich auch keine gute alte Zeit, für Frauen zum Beispiel überhaupt nicht. weil die sozusagen nicht selbstständig waren, auf ihre Männer, auf ihre Väter angewiesen, nicht mal wählen durften, lange Zeit noch nicht mal sich politisch betätigen durften. Es liegt vielleicht einfach daran, dass das Kaiserreich schon so unglaublich lange her ist, das Ende mittlerweile mehr als 100 Jahre, dass da unglaublich viel Fantasie investiert werden kann, sich dieses Bild von der Vergangenheit auszumalen, aber gerade die Leute, die auf den Flaggen, auf den Treppen des Reichstags oder sonst wo jetzt Reichskriegsflaggen schwenken, haben in der Regel überhaupt keine Ahnung davon, was das Kaiserreich wirklich gewesen ist.
Zumal, das lese ich auch aus Ihrem Buch heraus, es durchaus auch Linien gibt, vorsichtig formuliert, von der Verfassung von 1871 bis zum deutschen Grundgesetz.
Ja, es gibt natürlich vor allem demokratische Elemente in der Verfassung von 1871. Es gibt ein allgemeines Männerwahlrecht, zumindest für Männer über 25. Das ist im europäischen Vergleich von damals ausgesprochen revolutionär und neu und fortschrittlich. Es gibt Glaubensfreiheit und dergleichen mehr. Manches fehlt aber auch, weil der Reichstag natürlich sozusagen nicht den Einfluss hat, nicht die Macht hat wie der Bundestag heute. Es ist kein parlamentarisches System und es gibt zum Beispiel auch keine Grundrechte.
Ja, die letzte Macht hatte immer der Kaiser.
Ja, das Sagen hat letztendlich der Kaiser. Der Kaiser bestimmt auch die Regierung dabei. Und von daher sozusagen in dem Kaiserreich stecken die Wurzeln der Demokratie von Weimar, auch die Demokratie der Bundesrepublik. Da stecken aber andererseits eben auch die Wurzeln des Nationalsozialismus drin. Und das ist wahrscheinlich der entscheidende Grund, warum das Kaiserreich nach wie vor so umstritten ist.
Wenn wir jetzt nochmal nach Berlin schauen und zumindest architektonisch da doch eine Repreußifizierung sehen, auch mit der Wiedererrichtung des Stadtschlosses, wie würden Sie das als Historiker bewerten?
Ich finde es sehr problematisch, wenn man diese Gebäude jetzt sozusagen eins zu eins wiederherzustellen versucht, was ja beim Stadtschloss nicht so ganz passiert ist, weil innen drin sieht es doch ganz anders aus, aber draußen ist es eben praktisch eins zu eins wiederhergestellt worden. Und das ist schon so ein bisschen bedenkliche Sache, vor allem wenn man sich klar macht darüber, dass halt ein anderer Teil der deutschen Geschichte, die DDR-Geschichte, damit ja zu Boden gerammt worden ist, weil davor der Palast der Republik gestanden hat. Ja, also man hat sozusagen einen Teil der deutschen Geschichte entsorgt und exhumiert dafür einen anderen wieder. Das ist schon ein bisschen problematisch.
Der Historiker Christoph Nonn über die Gründung des Deutschen Kaiserreiches vor 150 Jahren in Versailles, als Deutschland noch Krieg gegen Frankreich führte und in Versailles der Kanonendonner auf Paris zu hören war.